Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Alle Welt schaut in diesen Tagen auf den Impfstoffhersteller BioNTech, das Unternehmen, das wahrscheinlich bald schon Millionen Menschen helfen wird. Doch dieser Erfolg war nicht selbstverständlich. Von der unternehmerischen Idee zur erfolgreichen Umsetzung ist es ein langer Weg und es braucht vor allem Investoren, die bereit sind, mit ihrem Kapital einzusteigen. Wir berichten in dieser Sendung über einen deutschen Zukunftsfonds, der genau dieses Kapital mobilisieren will. Zunächst aber in die USA. Dort war nun endlich das seit Monaten erwartete Corona-Hilfspaket mit großer Mehrheit vom Kongress beschlossen worden. Doch nun hat überraschend US-Präsident Donald Trump indirekt mit seinem Veto gedroht. Aus Washington berichtet Sebastian Hesse.
Eine Schande sei das 900 Milliarden Dollar Corona-Hilfspaket, das am Montag vom Kongress verabschiedet wurde. Mit dieser harschen Kritik überraschte US-Präsident Trump am Abend in einer Videobotschaft auf Twitter.
It really is a disgrace.
Ohne Nachbesserungen werde er das Gesetz nicht unterschreiben. Trump fordert unter anderem die 600 Dollar Direkthilfen für Erwachsene und Kinder auf 2000 Dollar pro Person aufzustocken. Die 600 Dollar, die sein eigener Finanzminister Steven Mnuchin vorgeschlagen hatte, bezeichnete Trump als lächerlich wenig.
I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low $600 to $2,000.
Im gleichen Atemzug fordert Trump den Kongress auf, angeblich verschwenderische und unnötige Posten aus dem Gesetzesentwurf zu streichen.
I'm also asking Congress to immediately get rid of the wasteful and unnecessary items from this legislation.
Die Beispiele, die der Präsident als Beleg anführt, Entwicklungshilfe, Zuschüsse für Kultureinrichtungen, Fischereiauflagen, sind jedoch nicht Teil des 900 Milliarden Corona-Hilfspaketes. Sie stammen vielmehr aus dem parallel dazu verabschiedeten Haushaltsgesetz, das knapp 1,5 Billionen Dollar umfasst. Trumps Videobotschaft kam nicht nur für den Kongress, sondern auch für viele im Weißen Haus überraschend. Er hatte sich seit Tagen nicht mehr zu Corona-Hilfen und Haushaltsposten geäußert und seine Zustimmung galt als sicher. Trumps Weigerung, das Gesetzespaket in dieser Form zu unterzeichnen, kann einschneidende Konsequenzen haben, etwa einen Shutdown der Regierung am 29. Dezember. Eines zumindest, nämlich die geforderte Erhöhung der Direkthilfen, kommt bei den Demokraten gut an. Nancy Pelosi, die Sprecherin im Repräsentantenhaus, reagierte mit einem Tweet und versicherte, die Abgeordneten ihrer Partei würden einem Aufstocken der Direkthilfen enthusiastisch zustimmen. Ähnlich äußerte sich Chuck Schumer, Fraktionschef der Demokraten im Senat. Insofern ist Trumps Videobotschaft vor allem ein Schuss vor den Bug seiner eigenen Parteifreunde. Dass die Parteien sich in beiden Kammern des Kongress zusammengerauft und der komplexen Kombination aus Corona-Hilfen und Haushaltsgesetz am Montag zugestimmt hatten, war in den USA allgemein begrüßt worden. Der Einigung auf das über 5000 Seiten dicke Gesetzespaket waren monatelange zähe Verhandlungen vorausgegangen. Dass die dringend benötigten Corona-Hilfen noch vor Weihnachten beschlossene Sache waren, ist als versöhnliches Symbol gewertet worden. Donald Trump hatte die Verhandlungen zuletzt nicht mehr öffentlich kommentiert. Er schien sich komplett darauf konzentriert zu haben, den von ihm behaupteten Wahlbetrug nachzuweisen. Dabei war es zunehmend einsamer geworden um den scheidenden Präsidenten.
Sebastian Hesse zum möglicherweise wieder gefährdeten Corona-Hilfspaket in den USA. Und jetzt schalten wir zu Dorothee Holz, die für uns im Handelssaal das Geschehen an der Frankfurter Börse verfolgt. Frau Holz, ein mögliches Veto von Donald Trump. Kommt das für die Finanzmärkte überraschend?
Also es wäre eher eine Überraschung gewesen, wenn Trump ohne Murren, ohne eine Show abzuziehen, seine Unterschrift unter dieses Konjunkturprogramm gesetzt hätte, dem ja tatsächlich ein monatelanger Streit vorausgegangen ist. In Asien hat man nur mit den Achseln gezuckt. Die Börsen in Shanghai, Shenzhen, Hongkong und Tokio schlossen mit Kursgewinnen. Er macht wohl Witze, so äußerte sich sogar ein Analyst von NetAlliance. Auch die Börsen in Europa nehmen diese Drohung gelassen auf. Der DAX steigt um 0,6% auf 13.493 Punkte. In Paris und Mailand geht es ebenfalls um jeweils 0,5% nach oben. Hier hofft man immer noch auf eine Einigung im Brexit-Streit. Ja, über diese Trump-Drohung und die möglichen Folgen eines Vetos habe ich vor der Sendung mit Ulrich Carter, Chefvolkswirt der DK Bank, gesprochen. Ist das der letzte Knall, mit dem sich Trump verabschiedet?
Ja, Donald Trump macht seinem sperrigen Image auch zum Schluss alle Ehre. Jetzt ist die Frage, inwieweit das noch Manöver sind, um auch an anderen Fronten noch wieder Dinge einzuhandeln. Das muss man sehen.
Der Kongress ist ja tatsächlich nicht ganz machtlos. Mit einer Zweidrittelmehrheit könnte er das Veto, so es denn kommen sollte, überstimmen. Also doch nur eine Drohgebärde.
Das wäre das erste Mal, dass der Kongress dann ein Veto einlegt. Aber es wird einfach technisch schwierig, ob das eben noch in dieser Legislaturperiode hinzubekommen ist. Denn der Kongress wechselt ja. Und die Gefahr bestünde darin, dass das ganze Paket dann nochmal verhandelt werden müsste. Wenn es ein Veto gibt, dann muss es sehr schnell überstimmt werden.
Also wenn es ein Veto gibt, es nicht überstimmt wird, das wäre für die US-Bürger tatsächlich ein Worst Case.
In den Vereinigten Staaten funktioniert das Corona-Hilfssystem anders als hierzulande. Wir haben sehr viel automatische Maßnahmen. In den Vereinigten Staaten gibt es dieses Sozialsystem ja so nicht. Deswegen müssen in außergewöhnlichen Situationen wie einer Corona-Krise immer wieder neue Pakete verabschiedet werden. Und die bisherigen Unterstützungsmaßnahmen sind zwar kräftig gewesen, laufen aber langsam aus. Das heißt also, es ist fürs nächste Jahr noch ein Paket notwendig. Allerdings kann das eben auch in den nächsten Wochen kommen. Es ist jetzt nicht so, dass der Januar irgendeinen Stichtag darstellt.
Es klingt ja gigantisch, 900 Milliarden Dollar, so groß ist dieses Konjunkturpaket. Ist es das auch?
Es sind riesige Zahlen. Hier muss man natürlich einbeziehen, dass die amerikanische Volkswirtschaft etwa 5,5-mal größer ist als die deutsche. Wenn wir das runterbrechen würden, wären es also etwa 160 Milliarden in deutschen Maßstäben gerechnet. Auch sehr viel Geld. Aber hier kommt eben diese Eigenschaft des US-Sozialsystems zum Tragen, dass viele Dinge eben nicht automatisch geschehen, wie hierzulande mit Kurzarbeitergeld, mit Arbeitslosenunterstützung, mit den Krankenkassen. Leistungen. Das gibt es nicht in den Vereinigten Staaten und deswegen müssen diese Pakete immer wieder neu anschlussfinanziert werden und anschlussbeschlossen werden.
Es sind ja schon wirklich viele Billionen Dollar an Hilfsgeldern geflossen. Was ist mit dem Geld passiert? Hat es den richtigen Effekt gehabt?
Ja, die Unterstützung des privaten Sektors, Unternehmen und Haushalte in den Vereinigten Staaten war sehr groß, eine der größten Pakete weltweit. Und gerade was die amerikanischen Haushalte angeht, konnten die Gelder gar nicht alle ausgegeben werden. Es sind gerade auch im Niedriglohnbereich ja mehr Einkommen aus den Corona-Paketen teilweise bezahlt worden, als vorher durch die Arbeitseinkommen erzielt wurden. Da ist im Jahr 2020 sehr viel Geld auf den Sparkonten gelandet. Das liegt auch noch da und gibt einen gewissen Puffer für alle Haushalte zusammen, dass man eben auch noch in den nächsten Wochen über Wasser ist. Aber ein neues Paket ist notwendig. Und in Einzelfällen, also bei Haushalten, die beispielsweise kein Einkommen, keinen Arbeitsplatz vorher hatten, wird es natürlich immer knapper.
Herr Carter, eine ganz kurze Einschätzung zum Schluss. 4 Jahre Trump gehen aller Wahrscheinlichkeit nach zu Ende. Ihr Fazit?
Für die Wirtschaft war es gar nicht so schlecht. Gute Wachstumszeit, auch an den Aktienmärkten hat sich das gezeigt. Außenpolitisch ein völlig neues Kapitel aufgeschlagen. Ich würde sagen, es war insgesamt eine disruptive Amtszeit.
Ja, disruptiv, das kann viel heißen. Das war Ulrich Carter, Chefvolkswirt der DK Bank.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir ganz kurz noch Zeit für einen Blick auf einige Aktien. Daimler bereitet angeblich den Börsengang seines Lastwagengeschäfts vor. Ein Thema bei Ihnen?
Absolut. Es ist auch ein Grund, die Aktien zu kaufen. Die Papiere sind drittgrößter Gewinner im DAX, liegen 2% zu.
Lufthansa und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit haben sich auf einen längerfristigen Krisentarifvertrag geeinigt. Kommen wir nachher auch noch zu in der Sendung. Wie wird das an der Börse gesehen?
Da geht der Daumen auch nach oben. Lufthansa-Aktien steigen um 1%, das gibt der Lufthansa ja auf jeden Fall Planungssicherheit.
Und noch keine Einigung im Ringen zwischen Großbritannien und der EU um ein Handelsabkommen. Sie haben es eingangs auch kurz erwähnt. Was macht das Pfund?
Also ich schaue schon die ganze Zeit hier auf meinen Agenturmonitor und ich kann tatsächlich keine frohe Weihnachtsbotschaft verkünden bisher. Trotzdem steigt die Hoffnung auf einen Deal möglicherweise in letzter Sekunde, auch weil der mächtige britische Gesundheitsdienst NHS einen Hilferuf gesendet hat. Das treibt den Pfundkurs etwas nach oben.
Und dann schauen Sie bitte nochmal auf den Monitor Euro, Gold und Anleihen.
Der Euro sinkt leicht auf $1,2185, die Umlaufrendite unverändert bei -0,60% und Gold sinkt um $13 auf $1,860.
Vielen Dank an unsere Börsenreporterin Dorothee Holz. Und wir gehen noch einmal in die USA zurück, steigen vom Kongress und vom Weißen Haus hinunter in die Straßen von Washington D.C. Selbst dort ist sie nämlich deutlich sichtbar, die Wirtschaftskrise, ja sogar die Hungerkrise im reichsten Land der Welt. Sie hat jetzt sogar schon die Mittelschicht erreicht. Nach Schätzungen waren 50 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner 2020 auf Lebensmitteltafeln angewiesen. Am Ende des Krisenjahres ist der Andrang wenige Tage vor Weihnachten besonders groß. Jule Keppel aus der US-amerikanischen Hauptstadt.
Eine vollgepackte Plastiktüte bringt José Fuente zum Lächeln.
Luckily I get some vegetables and some groceries from Martha's table. I'm so grateful for that.
Er habe glücklicherweise Gemüse und andere Lebensmittel von Martha's Table bekommen und sei sehr dankbar. Die gemeinnützige Organisation teilt seit 40 Jahren in Washington D.C. Essen an Bedürftige aus. Doch noch nie waren so viele auf diese Hilfe angewiesen. Menschen wie José, 50 Jahre alt, ein schmal gebauter Latino. Er hat als Übersetzer gearbeitet und als Gärtner. Dann kam die Pandemie.
Unfortunately, I can't work right now because of the pandemic. It's hitting us very hard, so I can never have a chance.
Die Corona-Krise habe ihn hart getroffen. Er wurde arbeitslos und komme so oft es geht hierher. Wie José Fuente waren 4 von 10 Amerikanerinnen und Amerikanern in diesem Jahr zum ersten Mal bei einer Tafel. Das hat die landesweite Organisation Feeding America ausgerechnet. Sie schätzt, dass 50 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten 2020 nicht genug zu essen hatten. Vor der Pandemie waren es 35 Millionen. Und der Hunger hat die Mittelklasse erreicht. Viele Leute seien aus dem Wohnhaus nebenan, die runterkommen und sich Essen holen, erzählt Antoine, einer der Helfer. Es seien keine Obdachlosen, sondern einfach Menschen in Not. Mit Rucksäcken und Einkaufstrollis warten Frauen und Männer, die meisten Hispanics, fröstelnd in der Schlange, bis sie dran sind. Unter einem weißen Zelt in der Einfahrt steht ein Tisch mit Bananen, Konserven, Bageltüten. 2x Kaffee, aber der ist schnell weg. Auch Paulina bekommt nicht mehr, was sie wollte. Müsli sei schon aus, sagt die Anfang 20-jährige Helferin Tolu unter ihrer gelben Mütze. Dafür gibt es Cracker. Die 67-jährige Latina greift zu. Sie hatte in 2 Häusern geputzt. Damit kam sie gerade so über die Runden.
The people say no, you're not coming. That's it. Yeah, difficult now because I have to pay rent, I have to pay everything.
Sie brauche nicht mehr zu kommen, sagte man ihr. Es sei schwer, weil sie ihre Miete und Rechnungen bezahlen müsse. Viele US-Amerikaner leben von einer Gehaltszahlung zur nächsten. Ohne Rücklagen erwischte sie erst die Corona- und dann die Hungerkrise. Sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich hat es schwarze und Latino-Familien am schwersten getroffen. In den Schulen konnten ihre Kinder ein günstiges Frühstück oder sogar ein kostenloses Mittagessen bekommen. Dann machten die Schulen dicht und zu Hause gab es zu wenig zu essen. Der Staat unterstützte im Frühjahr einmalig mit $1,200. Gerade hat der US-Kongress ein zweites Hilfspaket beschlossen. Bis das Geld fließt, brauchen Millionen Menschen vor Weihnachten noch Lebensmittelspenden. Wie hier von Supermärkten, Restaurants oder Privatleuten. Es kommt Nachschub. Die zierliche Connie Sander ist mit dem Auto vorgefahren und gibt Käse- und Erdnussbutter-Sandwiches ab. Für 100 Personen.
We're a community. We all have to stick together.
Man müsse als Gemeinschaft zusammenhalten, einander in der Not beistehen.
We were in a position where we could do that.
Sie sei in der Position, helfen zu können, also tut sie es. Die Hungerkrise in den Vereinigten Staaten wird sich bis ins nächste Jahr ziehen. Die Tafelorganisation Feeding America warnt, dass in den kommenden Monaten 8 Milliarden Mahlzeiten fehlen werden. José mit seiner Lebensmitteltüte schaut optimistisch in die Zukunft und zweifelt nicht an Amerikas Comeback. Das Land sei schließlich stark.
I can see ourselves getting back. America's strong.
Jule Keppel aus Washington. Und Themenwechsel. Ein Problem für viele Start-ups in Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern, wie eben auch den USA, derzeit vor allem oft mangelndes Wagniskapital. Zu Zukunftstechnologien gehören etwa künstliche Intelligenz, Medizintechnik, aber auch die Entwicklung von Flugtaxis oder Drohnen. Und das kostet Geld. Deutschland soll nach dem Willen der Bundesregierung nun bei der Finanzierung von Start-ups in die Weltspitze. Und dazu soll schon bald ein seit längerem angekündigter Zukunftsfonds aufgelegt werden. Johannes Kuhn berichtet aus Berlin.
Zum Jahreswechsel soll für den Start-up-Standort Deutschland eine neue Zeitrechnung beginnen. Zumindest, wenn es nach Peter Altmaier geht. Der Wirtschaftsminister geizte jüngst nicht mit Superlativen.
Wir werden das größte Paket, die größten verfügbaren Beträge, die größte Handlungsfähigkeit aufzuweisen haben, die es in Europa in diesem Bereich gibt.
Zukunftsfonds nennt sich der Instrumentenkasten, mit dem die Bundesregierung die Finanzierung von Startups verbessern will. Ob nun Datenanalyse-Software, Technologie zur Vermeidung von CO2, neuartige Medizingeräte oder Biotechnologie. 1,5 Jahre dauerte die regierungsinterne Abstimmung. 2021 taucht der Zukunftsfonds nun erstmals im Bundeshaushalt auf. Ungefähr 1 Milliarde Euro jährlich will der Staat mit ihm bereitstellen und das bis 2030. Ein Teil davon geht in bestehende öffentliche Fonds. Zugleich will der Staat dafür sorgen, dass Deutschland in neue Wagniskapitaldimensionen vorstößt und mit eigenem Geld institutionelle Investoren wie Versicherungen anlocken. Christoph Stresing vom Start-up-Verband beschreibt, wo das bislang fehlt.
Aktuell haben wir das Problem, dass Startups gerade in der Wachstumsphase nicht hinreichend Kapital zur Verfügung steht, zumindest nicht hinreichend Kapital aus Deutschland oder aus Europa. Da, wo wir die Probleme sehen, das beginnt so ab dem mittleren zweistelligen Millionenbereich. Da wird es tatsächlich halt schwierig.
Anders als das Silicon Valley hat Deutschland keine Venture-Capital-Kultur, also Risikokapitalgeber, die Jungunternehmen auch dann unterstützen, wenn sie in kapitalintensivere Gefilde kommen. Denn Deutschlands Gründer erhalten vor allem in den Frühphasen heimische Unterstützung. Wenn die Jungfirmen sich langsam bewährt haben und expandieren wollen, müssen sie sich anderswo umsehen. Jeder zweite Wagniskapital-Euro in Europa kommt aus Asien oder den USA. Ein gerne genanntes Beispiel: BioNTech. Der Mainzer Impfstoffhersteller sammelte im Sommer 2019 325 Millionen Dollar Risikokapital ein. Doch außer den beiden deutschen Hexal-Gründern waren es Kapitalgeber aus den USA und Fernost, die bei dieser Summe mitgingen. Später ging BioNTech an die Börse. Den Wert hat die Firma seit damals von 2,5 Milliarden auf 25 Milliarden Dollar gesteigert. Nicht zuletzt dank der Entwicklung des Corona-Impfstoffs. Hohes Risiko kann sich in Form von hohen Renditen lohnen, sagt deshalb Wagniskapitalgeber Uwe Horstmann vom Startup-Finanzierer Project A.
Zu diesem Zeitpunkt sind die Startups dann schon so erfolgreich, dass die nicht mehr so total fehlschlagen, wie das bei Startups ja doch auch sonst manchmal der Fall ist. Und das ist auch genau das, wo man eben Rendite für den Steuerzahler sogar erwirtschaften kann, in dieser digitalen und innovativen Wirtschaft.
Der Bund will die notwendigen Summen nun über einen KfW-Wachstumsfonds aktivieren. Volumen 1 Milliarde Euro. Weitere 2 Milliarden Euro sollen von Versicherungen, Stiftungen, Familienvermögensverwaltern oder Versorgungswerken kommen. Weil der Fonds staatlich abgesichert ist, sollen die Großinvestoren ihre Risikoscheu verlieren. Und Risikoscheu, das sind Versicherungen und Co. in Deutschland bislang, bilanziert Georg Licht, der am ZEW in Mannheim über Innovationsökonomik forscht.
Ich denke, das ist zu einem großen Teil überkommene Tradition einer sehr konservativen Anlagestrategie. Und wenn man die Werbebroschüren dieser Fonds sieht, wird ja gerade die Sicherheit immer ganz oben als Werbeargument nach außen dargelegt. Und da ist ein bisschen die Angst, dass es vielleicht doch irgendwann mal schief gehen kann.
Zwar haben konservative Investoren die Möglichkeit, je nach Beteiligungsmodell das Risiko zu steuern, völlig ausschalten, aber können sie es nicht. Vorbilder sind staatlich angetriebene Wagniskapitalprogramme in Schweden und Dänemark, die als Erfolgsgeschichten gelten. Als mögliche Felder für erfolgreiche Spätphaseninvestitionen werden in Deutschland wissenschaftsnahe Startups genannt. Doch auch im Bereich Software sieht Wagniskapitalgeber Uwe Horstmann Chancen, wenn auch nur im Geschäftskundenbereich. Sein Ausblick?
Ich glaube nicht, die Frage ist, kommt das nächste Facebook aus Deutschland, sondern kommt das nächste SAP auch wieder aus Deutschland?
Johannes Kuhn berichtete, Massenentlastungen von Lufthansa-Piloten sind offenbar vom Tisch. Es gibt einen Krisentarifvertrag. Roman Warschauer berichtet.
Die Lufthansa hat mit ihren Pilotinnen und Piloten einen bis 2022 geltenden Krisentarifvertrag vereinbart. Das teilte die Gewerkschaft Cockpit am Mittag mit. Unter anderem kann die Fluggesellschaft nun die Kurzarbeit der Pilotinnen und Piloten bis Ende 2021 verlängern. Zusammen mit Einsparungen, die bereits für dieses Jahr verabredet wurden, ergibt sich laut der Gewerkschaft ein Beitrag der Beschäftigten im Cockpit von bis zu über 600 Millionen Euro. Im Gegenzug sind betriebsbedingte Kündigungen bis 2022 ausgeschlossen. Die Lufthansa hatte in den vergangenen Monaten bereits mit den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern sowie mit dem Bodenpersonal ähnliche Vereinbarungen getroffen. Das Unternehmen musste wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie durch ein staatliches Kreditpaket von rund 9 Milliarden Euro vor der Insolvenz gerettet werden.
Roman Warschauer. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Schwerpunkt in den Kommentaren sind Berichte, nach denen Apple 2024 ein selbstfahrendes E-Auto auf den Markt bringen will.
Sollte es tatsächlich so kommen, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hätten sich der gegenwärtige Überflieger Tesla und der Rest der Autobranche mit einem sehr prominenten neuen Rivalen auseinanderzusetzen. Ein Auto wäre Apples spektakulärste Hardware-Neuheit seit dem iPhone. Der Konzern hat bislang mit seinem Autoprojekt keine sichtbaren Hinweise auf besondere Kompetenz auf diesem Gebiet geliefert. Aber ist er entschlossen, zum Autohersteller zu werden, verfügt er dafür über fast unbegrenzte Ressourcen. Während sich die traditionellen Autohersteller immer noch einen bizarren Wettlauf um Größe lieferten, notiert die Süddeutsche Zeitung, könnte Apples autonomes Passagierfahrzeug für einen Durchbruch bei der Akkutechnik sorgen. Die Entwicklungsarbeiten seien schon weit fortgeschritten, die Akkus hätten mehr Reichweite und seien billiger, heißt es. Beides könnte zu einem echten Wettbewerbsvorteil werden. Die Tech-Konzerne aus Kalifornien beschäftigen sich nicht mit sich und internen Querelen, sondern mit den Wünschen und Sehnsüchten der Kunden. Die großen Autohersteller sollten die neue Konkurrenz keinesfalls unterschätzen. Das Handelsblatt fände es in der Tat erstaunlich, wenn es Apple gelänge, die Nachteile von Lithium-Eisenphosphat-Batterien aus der Welt zu schaffen. Denn sie sind beispielsweise sicherer, weil schwerer brennbar. Das hätte große und vorteilhafte Auswirkungen auf den Karosseriebau und andere Fahrzeugmerkmale. Es zeigt sich, Batterietechnik ist eine Schlüsseltechnologie. Wenn Apple und Tesla darauf setzen, sollte das jedem Ingenieur und Automanager zu denken geben. Es wird Zeit, dass sich die deutschen Hersteller intensiver mit dem Thema beschäftigen. Zum Schluss ein Blick in die Leipziger Volkszeitung. Sie schreibt angesichts der LKW-Schlangen am Hafen von Dover und der leeren Regale in britischen Supermärkten: Wahrscheinlich hat es das gebraucht. Die Corona-Pandemie, genauer die mutierte Virusvariante, hat den Briten einen Vorgeschmack auf das gegeben, was sie im Falle eines ungeregelten Austritts aus dem EU-Binnenmarkt erwartet. Und plötzlich kommt Bewegung in die festgefahrenen Gespräche über ein Brexit-Folgeabkommen. Die Nachricht zeigt immerhin, dass es einen Deal geben könnte, wenn alle Beteiligten den noch wollen.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Heute auch wieder mit unserer Serie zum neuen CO2-Preis ab dem 1. Januar. Und hier folgt jetzt die Sendung Deutschland heute mit meiner Kollegin Claudia Hennen. Ein Thema dann: Weihnachtsgottesdienste, aber wie